SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen allerseits. Ihr gehört die Sendung persönlich live aus dem Theater im Büfelhof Basel. Live als Gemeinschaftserlebnis in allen Landesteilen der Schweiz. Schön, seid ihr mit dabei. Charmant, pointiert und gastfreundlich. So sind meine beiden heutigen Gäste. Sie ist sozusagen durch Zufall erfolgreiche Catering-Unternehmerin geworden. Die ehemalige medizinische Assistentin ist zweifache Mutter, 60, und lebt mit ihrem zweiten Ehemann zu Riechen bei Basel. Christine Albrecht, guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Und er ist weit über Basel aus als witziger, frecher Kolumnist und Autor bekannt. Er ist 70, lebt seit gleich 50 Jahren mit seinem Lebenspartner zusammen und braucht seinen bürgerlichen Namen Hans-Peter Hammel eigentlich kaum. Weil hier in Basel ist er für alle einfach der Minu. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Minu ist sozusagen eine Basler Institution. Auch heute schreibt er noch zweimal in der Woche eine Kolumne in der Basler Zeitung. Muss man gleich noch schnell sagen, warum eigentlich Minu?
Also, wenn ich das wüsste, das ist also die Frage, die immer wieder kommt. Aber es gibt 100'000 Antworten. Aber eigentlich gibt es keine richtige Antwort darauf. Es ist einfach so, dass ich das erste Artikel mit 16 habe ich mit Minu unterzeichnet, weil wir dort in der Schule haben die goldenen Schuhe gelesen und dort ist ein Minu drin vorgegangen, eine Ballerina. Das war immer mein höchster Wunsch, einmal eine Ballerina zu sein. Und dann habe ich halt das Minu gemacht und dann hat das einfach besser tönt als irgendein Kürzel. Und dann habe ich es beibehalten.
Also ein Kindertraum fürs ganze Leben.
Jawohl, wo heute noch getanzt wird.
Wo heute noch getanzt wird. Christine Albrecht, ihr seid Catering-Frau, habt ein eigenes Unternehmen auf die Beine gestellt. Und da braucht es ja neben akribischer Planung extrem viel Improvisationstalent. Man weiss nie, was noch auskommt. Habt ihr hier ein Beispiel an Improvisation?
Das ist in der Tat so, weil die Gäste sollten ja nie irgendetwas merken, wenn hinten dran irgendetwas passiert. Und da gibt es natürlich jenste Geschichten. Zum Beispiel einmal sind wir nach Bern an einen grossen Anlass gegangen. Wir haben Gläser bestellt von einem auswärtigen Lieferant. Das waren 5'000 Gläser. Und der Lastwagen mit diesen Gläsern ist und ist einfach nicht gekommen. Dann haben wir angefangen zu telefonieren. Dann hat es geheißen, er ist irgendwo nicht mehr auf der Autobahn in einem Tunnel im Stau. Kommt nicht führen und nicht zurück. Und es ist alles wie näher gekommen. Eine halbe Stunde vor dem Anlass bin ich dann rausgerannt auf den Platz, habe geschaut, dort ein Hotel, hier ein Hotel, in die rein. Und die ganz lieben Leute haben mir alle, da hat mir 100 Gläser gegeben, der hat 200. Wir haben die Gläser zusammenramisiert und ich habe gedacht, yes, yes, nein, was gibt das für ein Mais am Schluss, dass wir die richtigen Gläser wieder beim richtigen zurückbringen. Und etwa 10 Minuten vor dem Anlass ist dann der Lieferant selber schweissgebadet gekommen und wir haben alle Gläser dürfen zurückbringen.
Also da muss man dann schon die Ruhe können bewahren.
Absolut,
das, genau. Wäre das jetzt etwas für euch, Minu?
Nein.
Eben schon nicht. Das habe ich jetzt gerade fast vermutet.
Ich hätte die Ruhe nicht. Ich bewundere das auch in der Gastronomie, die Improvisation. Also ich meine, gerade bei eurem Beruf, im Catering, ist ja das schaurig wichtig, dass schnell noch kannst du etwas Neues machen oder umdenken und schalten. Das braucht es schon. Dazu braucht es Nerven. Hast du wegen dem immer schwarz?
Schwarz habe ich eigentlich nur an, wenn ich am Arbeiten bin. Und sonst ist das meine Farbe.
Beige, was ist für mich drei. Aber die seid ja auch etwa mal Gastgeber, Minu. Also, es ist, zum Beispiel gibt es so ein Essen pro Jahr, das man kann ersteigern kann, wenn man das nötige Geld hat. Das gibt es hier etwa in Basel, so in den ganzen Teigkreisen.
Basel haben Geld, aber sie geben es nicht aus.
Aber vielleicht eben für ein Nachtessen beim Minu. Und da werden mehrere 10'000 Franken ausgegeben für ein Nachtessen bei euch und eurem Lebenspartner. Was ist das für eine Idee, um was geht es da?
Also es geht einfach darum, dass wir mich, das ist jetzt etwa 30, sogar über 30 Jahre her, haben mich gefunden, es geht uns zwei eigentlich gut und wir wollen etwas machen, dass wir können auch andere von uns abgeben. Und dann hat er auch noch, ja, Manzutti, dann, das ist Basler, auch ein Original, kann man sagen, ist ein Fotograf. Er hat Essen ins Leben gerufen am Klosterberg und das war ein Fest gewesen. Und das hat man gesammelt für Kinder in Brasilien. Und dann hat er gesagt, du könntest doch so ein Essen geben für Leute und wir versteigern das. Und das sind, es ist wirklich vor über 30 Jahren gewesen, hat man das versteigert. Und das hat, als erstes hat der Tägeli das gesteigert und ist mit dem Spörli und alles ist gekommen. Und er hat dort schon 20'000 Franken für einen Abend bezahlt mit 12 Leuten. Und jetzt ist die letzte versteigert worden vor einem Jahr, also im November oder Dezember, haben wir, wie wir gesagt haben, jetzt ist genug. Wir haben eben die Nerven nicht mehr, wie sie Christine
hat. Also wenn jemand dann natürlich irgendwie 20, 30, 40'000 Franken zahlt, für das man zu euch kann, kommt zu Nacht essen, dann ist natürlich auch ein gewisser Erwartungsdruck, den ihr euch selber habt gegeben.
Das ist immer wie verreckter geworden. Also man ist dann nicht nur bei einem Essen geblieben, sondern wir haben dann für andere Institutionen auch gegeben. Ja. Und dann bist du unter den Erwartungsdruck gekommen, weil alle so viel gezahlt haben. Und ich meine, das kennst du auch. Also wenn man zu euch in Wenkenhof kommt, mit einem wahnsinnig schönen Arrondissement, also mit dieser schönen Umgebung, dann ist der Erwartungsdruck einfach hoch und das ist schwierig, das zu erfüllen.
Und ihr wollt natürlich immer übertrumpfen, weil ihr gerne auch einrichten, dekorieren, wunderbar ausdecken und so.
Das war das Einzige, wo mir Spass gemacht hat an diesen Essen. Ich weiss nicht, wie das bei dir ist. Also ich koche ja nicht gern, aber ich habe gekocht, damit ich Gäste bewirten konnte. Und dekorieren hat mir wahnsinnig Spass gemacht. Und der Freddy Spielmann, das war so eine Drag-Queen in Basel, hervorragender Koch, der hat mir einfach so einen Trick gelernt. Also wenn man zum Freddy ist, eine Vanillecreme essen, haben alle gesagt, vor allem der Basler Teig, es gibt keine bessere als beim Freddy. Und dann hat er schauen, es hat sogar noch Vanillschädel dran, das sind die schwarzen Pünktchen. Und dann hat der Freddy, ich bin der Einzige, der bei ihm in der Küche sein durfte, hat er gesagt, ich zeige dir jetzt, wie das geht mit der Creme. Dann hat er so einen Dr. Röttger angerührt. Und dann hat er gesagt, er war ein starker Raucher, hat er auch schon geraucht. Und das auch. Und dann hat er das Zündhölzchen genommen und dann hat er es bis abends brennen. Und dann hat er es einfach über die Creme gestreut. Und das waren Vanilleschädel. Und so ist es dann serviert worden. Und alle haben gesagt, es gibt keine bessere Creme als das. Die
Verpackung ist alles, ne? Dekoration. Ja.
Dir tut ja Christine Albrecht auch gerne dekorieren. Genau. Es geht jetzt vielleicht noch in eine andere Richtung, oder? Ja. Und die sind auch leidenschaftliche Gastgeberin. Die tut ja allerdings auch gerne kochen.
Ich tue sehr gerne kochen, ja.
Von wo kommt das, das Gastgeber sein, das Gastgeberin sein?
Ja, ich denke, das ist ganz früh als Kind geweckt worden. Wir haben eine Grossmama und Grosspapa gehabt, die auf dem Brunnersberg einen Landgasthof hatten, einen Bauernhof mit einem schönen Restaurant. Und da durfte ich als kleiner Knopf alles schon dürfen mithelfen. Und meine Tante hat mich dann rausgeschickt. Das ist vom Jura oben, wo es wunderschöne Blumen hat und dürfen die ersten Blumensträusschen machen, auf jeden Tisch einen. Und so ist das ja eigentlich geweckt worden.
Schön. Ich finde das toll, weil du sagst, du kochst gern.
Ja.
Also das ist natürlich eine andere Voraussetzung.
Aber ich komme nicht nach einem Minu. Von euch gibt es ja auch Kochbücher. Was habt ihr denn für ein gestörtes Verhältnis? Was habt ihr für ein gestörtes Verhältnis zum Kochen?
Also Herr Fohler, Sie haben noch nie so ein Kochbuch gesehen. Es ist natürlich so, dass nie ein Rezept stimmt. Aber es sind ein Haufen Kochrezept in den verschiedensten Zeitungen. Und dann haben die Verleger immer gefunden, ja, das geben wir jetzt raus als Buch. Nicht mehr rausgeben, das war auch immer sehr ein schöner Erfolg gewesen. Aber ich habe noch einen Haufen Rückmeldungen kriegt, hören Sie, Sie haben wohl 6 Eier angegeben, aber die kommen gar nicht vor im Rezept. Also es ist nicht meine Stärke, das Kochen, aber als ich angefangen habe im Journalismus, habe ich zuerst müssen in die Börse. Das war furchtbar, das war Horror, kannst du dir vorstellen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und das hat mir nicht gepasst. Respektive habe ich dann am Schluss von der Börsenbericht geschrieben, ist die La Roche auch im Tief, geht es morgen nicht mehr schief und so sei. Und die haben das nicht toll gefunden und haben reklamiert auf der Zeitung. Und dann war meine Stelle ausgeschrieben gewesen. Und ich wusste, jetzt muss ich etwas machen, das hält. Und dann habe ich mir eine Spalte ausgedacht, das war der Klatsch. Das hat es dort gar noch nicht gegeben.
Das war 1968, das ist also ein Jahr her. Ja,
ja, das hat es in der ganzen Schweiz nicht gegeben. Ein sehr provinzieller Klatsch, also einer, der nur gerade auf die nächste Provinz, also Basel, bezogen ist. Und das Zweite, um die Spalte, um die Seite noch zu füllen, habe ich halt etwas mit Kochen gemacht. Und auch das hat es dort in der Zeit, das sind ja Zeitungen voll damit, aber dort hat es das nicht gegeben. Und dann habe ich angefangen, Rezept schreiben und so. Also ich konnte ja nicht einmal kochen. Aber sie haben es gedruckt und die Leute haben es gern gehabt. Weil es wenigstens eine Idee war, was sie zu Nacht machen können.
Ihr habt es ja angesprochen, oder? Kochen ist heute natürlich ein Lifestyle für viele Leute, obwohl es einen wahnsinnigen Aufwand ist, eine wahnsinnige Bütze gibt. Was erfüllt euch denn hier dabei?
Also ich muss noch ganz schnell betonen, bei mir im Betrieb kochen natürlich nicht.
Nein, nein, da das ist klar. Profis. Ich rede jetzt vom Privatleben.
Ja. Ich denke, es ist Kreation, die Kreativität, ja, die man in jedes Essen hineinlegen kann. Aber da gehört bei mir auch nicht nur, in Anführungszeichen, das Essen dazu, sondern das Ganze drumherum, das Ambiente. Ein wunderbar gedeckter Tisch, das ist etwas, wo ich denke, wo man oft auch den Leuten eine Freude machen kann und etwas zu lieb tun, wenn die kommen, die Gäste, und sehen, oh, da hat sich aber wirklich Mühe geben mit der Dekoration vom Tisch allein, dann ist das schon etwas Tolles.
Ist das etwas, Christine Albrecht, das ihr vom Elternhaus schon mitbekommen habt? Hat das denn schon so ausgesehen bei euch daheim?
Meine Eltern haben sich immer extrem Mühe gegeben, ein weißes Tischtuch zu haben und Stoffservietten, obwohl wir eigentlich bescheiden aufgewachsen sind. Aber das war etwas, was eigentlich immer dazugehört hat, an einem Sonntag bei einem festlich gedeckten Tisch. Ja.
Ihr seid mit einer 2 Jahre jüngeren Schwester dort in Basel aufgewachsen. Ihr habt gesagt, in bescheidenen Verhältnis. Ja. Euer Vater war Parkettier, also hat Parkettböden gemacht. Ja, genau. Und das hat nicht wirklich so funktioniert. Was ist da nicht gegangen?
Es war halt gerade in einer Zeit, in der die Leute plötzlich alle Spandeppich haben wollen. Und niemand mehr Holzboden. Und als junger Mann, er war Schreiner, hatte das Gefühl, wenn er sein Geschäft gegründet hat, oh ja, das ist doch etwas, ich mache Baguetteböden, weil ihm das gefallen hat. Er hat dann nachher auch umgesattelt auf Spandeppich und es ist dann
aber ihr habt das schon zu spüren bekommen als Kind, dass es wirtschaftlich nicht hat funktioniert, nehme ich an.
Absolut, ja. Und das hat man natürlich finanziell, wir Kinder haben das auch gemerkt. Ich hatte eine Mami, die dann aus ganz, ganz wenig hat können etwas Tolles machen, etwas Tolles kochen, auch aus Resten. Es hat, wenn es irgendwie vielleicht am Sonntag ein Schäufeli gegeben hat, dann hat es dann am Montag aus dem Restli eine tolle Carbonara-Sauce gegeben. Es war dann ein neues Gericht gewesen. Es war nicht wirklich aufgewärmt gewesen, obwohl aufgewärmte Spaghetti etwas ganz Fantastisches ist, sprödelte Spaghetti. Aber so hat man das auch gelernt und ich denke, ja, das
etwas, was euch prägt hat bis heute. Die machen auch mal aus dieser Erfahrung etwas in der Küche.
Bei uns jetzt im Beruf nicht,
nein,
aber
natürlich.
Bei mir privat.
Wir reden von privat. Minu, ihr seid als Einzelkind aufgewachsen, natürlich auch hier in Basel. Wie fest seid ihr denn gecashelt worden, so als Einzelkind?
Ich war ein ausgesprochen schönes Kind und bin von allen gecashelt. Ich bin dann immer wieder gecashelt worden, wie sie das nennen. Aber es war nicht unbedingt lustig, als Einzelkind aufzuwachsen. Man ist als Einzelkind, und ich behaupte, das ist heute wahrscheinlich immer noch so, man ist sehr einsam oft und man ist sehr auch im Mittelpunkt. Und das ist etwas, was vielleicht viele denken, ja, das ist typisch, das ist ein Mittelpunkt. Aber ich habe das gar nie gern gehabt, weil du hast auch dort müssen Erwartungshaltungen erfüllen. Also, das ist der Junge und der wird einmal ein Regierungsrat. Das ist
die, das ist die Idee gewesen.
Das war die Babenseite, die in der Politik war. Und Mama, das ist der Junge, der wird einmal ein Professor an der Universität. Das ist die Mutterseite. Natürlich, beide dick in die Gülle gelangt.
Also, euer Vater, der hat es gesagt, war in der Politik tätig, war SP-Grossrat, war Gewerkschafter, von Beruf ursprünglich Zinngießer und dann Tramchauffeur.
Er war Zinngießer, das war eine Zeit, wo er der Letzte war, der das in Basel noch gelehrt hat. Beim Huber Klein. Er musste sogar die Prüfung in Zürich machen, weil es in Basel gar niemand mehr gegeben hat, der das abgenommen hat. Und dann hätte er können an den Start und zu dieser Zeit, das war dann so gerade zu den Kriegszeiten, war das eine wahnsinnig tolle Sache, dass du hast können an den Start. Und das hätte er nur können, weil er den Zinngießer gemacht hat, weil das Spital dort, das alte Spital hat von der Operationssaal, haben sie Röhren gebraucht, die aus Zinn waren. Ich glaube, das ist wegen hygienischen Gründen. Er hätte das auf jeden Fall können, weil er auch noch Spengler gemacht hat. Hat, wo er keine Arbeit hatte, den zweiten Beruf noch zusätzlich gemacht, so wie man es heute oft auch macht, noch Spengler. Und dann hat vom Spital ist dann ein Gump zum Tram. Das war dort, wenn man heute den Mond Pilot wird. Nicht? Das war eine grosse Sache. Und dann ist er ans Tram. Und ist eigentlich dort ein Leben lang geblieben. Also er ist auch, als er dann in der Politik ist, dann ist er Gewerkschaftsmann geworden. Hat er trotzdem immer, wenn es gegangen ist, hat er Tram nicht gefahren.
Und mit Politik hat er nichts zu tun haben?
Nein. Meine Mutter war eher auf der liberalen Seite, mein Papa war auf der SP-Seite. An unserem Mittagessen war das wie ein Federmatch. Tag, 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 tag. Und das Kind hat immer gedacht, oh Gott, wann höre ich endlich auf? Und das war für mich wirklich entscheidend. Ich habe nie politische Ziele geschrieben. Und wie ich das auch nie mache, weil es ist so nicht zum Teil verlogenes Zeugs. Das habe ich dann gemerkt, wo bei uns daheim auch Politik gemacht worden ist, wo Deal abgemacht worden sind, wie die immer dann abstimmen im Grossen Rot und so. Dann habe ich gemerkt, wie eigentlich unsauber die ganze Sache ist.
Also klare Distanzierung vor Klar. Politik ein ganzes ja. Leben lang. Ja. Der Minu, Hans-Peter Hammel, mit richtigem Namen, hier in der Sendung persönlich auf SRF 1. Möchte ich gleich noch schnell wissen, wie seid ihr als Schüler aufgefallen, wenn wir schon noch in der Kindheit sind?
Ja, also ich bin natürlich ein sehr rosiges Kind gewesen und habe schon sehr schnell gewusst, also ich werde sicher meine schwule Karriere machen. Also,
das war schon mit 12, ist klar gewesen, das
ist ja, also das war für meine Eltern klar gewesen, ist sehr klar gewesen, weil ich habe ja den schönen Ballettwackelgang gehabt.
Aber das ist vor gut 60 Jahren oder rund 60 Jahren gewesen, oder? Jahre, ja. Also so eine Selbstverständlichkeit ist das in dieser Zeit auch nicht gewesen.
Nein, das habe ich nicht dummerweise, ich habe das erst spät gemerkt, dass ich wahnsinnig tolle Eltern hatte, wo das, mein Papa hat gesagt, als ich etwa 12 war, hat er gesagt, hör mal, das ist total wurscht, wer du liebst, ob du einen Mann liebst oder eine Frau liebst, aber ich will, dass du die Leute an mein Heim bringst. Und das hat mir auch eine gewisse Sicherheit gegeben. Ich habe gefunden, das ist normal so. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich glaube, mit 14, 15 habe ich den ersten Rekrut heimgebracht. Also, das ist so. Und dann später, als ich dann 20, 21 war, habe ich immer hören, wie schrecklich das ist, wenn man so ein furchtbar schwules Leben hat. Und es ist so traurig und so. Und ich konnte das nie verstehen. Weil für mich ist es klar, ich habe es auch nie versteckt. Ich finde, man kann die Menschen 100'000 Mal anlügen, aber sich selber muss man treu und ehrlich sein. Und darum war es für mich nie eine Frage, so etwas zu kaschieren.
Der Minu, immer so, wenn er ist, hat er sich gegeben, das Leben durch. Christine Albrecht, wenn wir jetzt in eure Schulzeit zurückgehen, wie seid ihr aufgefallen in der Schule?
Wahrscheinlich, weil ich extrem viel immer geschwätzt habe. Ja. Ich bin im Gegensatz zu Minu eine begeisterte Turnerin gewesen. Das waren so meine Lieblingsfächer gewesen. Neben Biologie war es Turnen gewesen. Dort konnte ich auch immer ziemlich oben ausschwingen. Ja.
Und ihr habt schon mal etwas gepostet. Ich weiss nur mal von einer Strafaufgabe, die ihr drei Wochen putzen musste. Was ist da gegangen? Ja.
Das war im Gimmi am Kohlenberg. Haben wir kurz vor der Sommerferien mal die gloriose Idee gehabt, man könnte jetzt raus auf die Brüstung sitzen, ganz zuoberst beim Dach. Sind dort rausgeklettert und haben die Beine bambeln lassen und gefunden, wie wunderbar das Wetter ist. Und vis-à-vis ist ein anderes Schulhaus. Und weil Pause war, die Lehrer dort haben wahrscheinlich einen halben Herzinfarkt bekommen. Und es ist uns dann jemand ganz fein von hinten: Hallo, könnt ihr bitte reinkommen? Sagen. Wir sind dann reingekommen und dann, wo wir sicher wieder gestanden sind, ist dann das Donnerwetter losgegangen. Und das hat geendet mit 3 Wochen Schulhausputzen in den Sommerferien.
Ihr wollt ja Kindergärtnerin werden in eurer Jugendzeit, aber dann nachher technisch-medizinische Assistentin geworden. Wieso dieser Weg?
Mir ist ein bisschen der Gau genommen worden, als ich mich anmelden wollte. Es ist eine sehr resolute Dame dort gestanden.
Und ja, beim Kindergartenseminar.
Ja, genau. Und hat gesagt, schauen Sie mal. Es war so ein alter Eisenschrank. Da hat sie eine Schublade nach der anderen aufgerissen und gesagt, das sind alles die Anmeldungen für das Semester. Und ich glaube nicht, wir nehmen ja nur 35, schaue mich so von oben bis unten an, dass sie hier noch eine Chance haben. Und dann habe ich gedacht, ja, danke schön vielmals, und bin dann heim und habe überlegt, was könnte ich sonst noch machen.
Aber Assistentin bei einem Arzt, das ist jetzt völlig etwas anderes, oder?
Ja, wobei es hat auch mit Leuten zu tun natürlich, und das hat mich dann wirklich wahnsinnig erfüllt, der Beruf. Das war so etwas Tolles gewesen, in Aesch, in einer internistischen Praxis. Ein wunderbarer Chef, der mir auch ganz viele Sachen hat machen lassen.
Also, du hättest selber mal einspringen als Ärztin, oder wie?
Als Ärztin nicht, aber es ist doch einmal passiert, dass er mir zum Beispiel das Wartezimmer bumsvoll war mit Leuten und die Pfarrköchin aus Tuggingen angerufen hat, die wieder ein Schnäpschen zu viel genommen hat und dann einen Gichtanfall hatte. Dass er mir das Köfferchen in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, gehen Sie da bitte auf die Tugigen und geben dieser Dame eine Gichtspritze. Und dann bin ich dann gewandert. Ja.
Okay. Gut, das ist jetzt eine lustige Geschichte, oder? Yeah. Aber ich gehe davon aus, also wenn man als Assistentin in einer so einer Praxis arbeitet, dann hat man ja viele Schicksalsschläge, Unfälle, Todesfälle und so. Wie hat mich das geprägt?
Absolut. Vor allem junge Leute, die gestorben sind, natürlich. Das ist etwas, das geht nicht an einem spurlos vorbei. Das ist etwas, das weh macht, das nimmt man mit heim, das muss man wirklich auch verarbeiten. Das sind sehr bewegende Momente gewesen, ja.
Aber die euch geprägt haben und die daraus auch wieder Sachen können schöpfen können.
Genau, ja. Es macht einem halt auch demütig dem Leben gegenüber. Man bekommt eine Dankbarkeit, wenn es einem gut geht. Und das ist etwas, was ich denke, ich nenne das Sonnenkinder, die trotz einem Schicksalsschlag einfach können aus dem raus nachher eine Kraft schöpfen, wo einem weiterbringt im Leben. Das ist schon etwas, was man dann auch mit Dankbarkeit, denke ich mir, erleben darf.
Christine Albrecht, hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit dem Minu, Journalist und Stadtoriginal von Basel.
Ich hasse das Wort Original.
Entschuldigung. Wie soll man denn das sagen?
Einfach das Basler.
Ein Basler. Einfach ein sehr bekannter Basler. Der Minu hat vorher schon erzählt, dass er mal auf der Wirtschaftsredaktion von der Basler Zeitung gearbeitet hat. Er hat Journalistenschule gemacht, muss man voraus vielleicht auch noch schicken. Und dann eben im 1968, ihr habt es erwähnt, habt ihr angefangen mit einem Genre, der dann noch nicht so vertreten war. Ihr habt eine Klatschspalte eigentlich kreiert. Was sind das für erste
erste Gehversuch damals?
Also es war so, dass es überhaupt keinen Klatsch gab. Ja. In der ganzen Schweiz nicht. Es hat einfach so über Sophia Loren und so, ist natürlich immer geklatscht worden. Aber einen provinziellen Klatsch hat es nicht gegeben. Und ich wusste, dass es eine Marktlücke ist. Und das habe ich von der Fasnacht her entdeckt. Weil wenn Ausstellung ist, die Laternenausstellung. Sie als Nicht-Basler wissen das nicht, aber am Dienstag von der Fasnacht treffen sich alle Laternen auf dem Münsterplatz heute. Und dann sieht man also, was sich dort der Künstler überlegt hat, wann er die gemalt hat. Aber auf der Seite dieser Laternen hat es immer so ganz kleine Sprüche, die klicken intern sind. Also, wo es darum geht, wer hat mit wem und wer hat nicht Sorten und so. Und dann habe ich gesehen, dass dort die Leute eigentlich gar nicht die Laternen anschauen, sondern immer nur auf die Seite. Und dann habe ich gewusst, das ist das, was die Leute interessiert.
Eben der Klatsch.
Genau, oder?
Der Klatsch. Aber und das ist jetzt nicht etwas, was ihr einfach in der Zeitung breit ausfächern können. Ich gehe mal davon aus, da ist man auf der Redaktion mit euch auch noch kritisch gesehen.
Man ist nicht nur kritisch gesehen, sondern sie haben geschrauen und tobt. Und ich habe wunderbarerweise der alte Hagemann, also der Fritz Hagemann, der ist dort in den 80er, der gesagt hat, jetzt gehen Sie mal Ihren Plan hier zeigen, meine Leute. Und das waren alles Männer. Die Frauen haben ja noch nichts zu suchen auf der Redaktion. Verstehst du? Und dann habe ich das erklärt. Ich will so einen Platsch machen und kochen. Jesus, das Keul und das Drama, das ist eine Sauerei. Es ist kein Niveau, saumässig. Und dann hat Hagemann mit seinen Gichthändchen auf den Tisch geklopft und hat gesagt, also eine Spalte, wo noch gar nicht erschienen ist und so eine Aufregung gibt, die muss sehr gut gewesen, die kommt.
Und die hat dann nachher rund 40 Jahre regelmässig geschrieben. Ich muss vielleicht an dieser Stelle noch dazu sagen, der Minu hat das Privileg, nicht nur in Basel zu leben, sondern auch mal einmal in Rom, mal einmal auf einer Insel in der Toskana oder mal einmal im Berner Oberland. Und die hat tatsächlich sehr viele von diesen Klatschkolumnen, zum Beispiel in Italien, geschrieben, auf der Insel zum Beispiel. Ist ja noch speziell. Also, wie kommt man da die nötigen Informationen dann über für so...
Das stimmt, ich habe praktisch keine Anlässe selber besucht, weil mich das nach 2 Jahren zünftig angeschissen hat, Entschuldigung. Weil wenn du nicht mehr hingegangen bist, sind die Leute gekommen, sie haben immer nach Weisswein gestunken und da ich keinen Alkohol trinke, ist das für mich sowieso schrecklich gewesen. Und dann habe ich ein Informantennetz, wir haben es das Bayerns genannt, aufgebaut. Das waren etwa 100 Leute, die von mir an all die Anlässe gegangen sind. Also bei dir wäre ich jetzt natürlich selber gekommen, am Geburtstag von Herrn Baselitz. Das ist klar. Dort wäre ich gegangen. Aber sonst hat man einfach dann Vogelgriff und so hat man Leute geschickt und die haben mir ihre Informationen durchgegeben und aus dem habe ich dann den Klatsch gemacht.
In und Rom das eben und zum Teil ist Italien geschrieben, ja, oder? Aber damals, eben, wir reden jetzt von den späten 60er, nachher den 70er Jahren, da hätte man ja nicht können eine E-Mail schicken und den Artikel der Redaktion suchen, oder?
Nein, das ist, wir haben dort, wo wir auf der Insel waren, sind wir zuerst in einem alten Turm gelebt. Dort haben wir wieder mal ein Telefon gehabt und dann habe ich mir meinen Klatsch abgeschrieben und dann habe ich mir ins Dorf, also ins Dorf, ins Hafenort und dort war die Bachzentrale mit 8 Telefonkabinen. Dann musste ich mich anmelden, mit der Nationalzeitung anzumelden. Und dann habe ich mich warten bei 2, 3 Espressi. Dann hat es plötzlich nach einer halben Stunde geheißen: Basilea, Cabina 3. Und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich da meinen Zettel gehabt und habe das abgelesen, was ich geschrieben habe. Und in Basel ist auf der Zeitung im Sekretariat ist Frau von Schenk mit Kopfhörer und hat das abgetippt. Das ist der Anfang.
Unglaublich. Über das Handwerk vom Klatschspalten schreiben auch noch dazu mal der Minu. Christine Albrecht, ihr seid Familienfrau auch. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, zweifache Mutter, mittlerweile auch eine Grossmutter bereits.
Genau,
ihr habt, wo der ganze junge Mutter war, das habt ihr mir anvertraut, habt ihr auch eure eigene Mutter lange Zeit begleitet. Sie war schwer krank.
Ja.
Was hat das für euch geheissen, diese Zeit?
Das ist natürlich neben der emotionelle Seite ist das auch eine Seite, wo natürlich man muss so viel organisieren und hin und her springen und weil meine Eltern dort in Reigoldswil gelebt haben, wir in Riechen, dann bin ich immer zuerst heim nach Reigoldswil, habe geschaut, dass der Papa alles schön hat, so dass er, dass Mami nicht allzu wahnsinnig vermisst, während sie im Spital war. Und dann noch nach Liestli ins Spital und dann wieder heim und einfach immer müssen schauen, wie das viele Frauen, Hausfrauen machen, einfach schauen, dass immer alles klappt und dass man auch nicht vielleicht viel merkt nach aussen, dass da jetzt eigentlich das ganze Leben zu Unteropsi ist. Mhm. Aber gesagt eigentlich, wenn mich die Leute in dieser Zeit gefragt haben, wie geht es dir, habe ich eigentlich immer gesagt, jetzt habe ich nicht gerade so eine gute Zeit. Weil ich finde, das ist einmal wichtig, dass man das darf sagen, also vor allem je näher einem jemand ist, ganz wildfremde Leute, bindet man das ja nicht auf die Nase, aber so, doch bei den Leuten, die mir ein bisschen nahe gewesen sind, habe ich dann das immer auch können kommunizieren. Ja.
Also es hat euch sehr geprägt, Christine und Albrecht, die Zeit, wo ja. Dann nachher auch eure Mutter gestorben ist, oder?
Ja, ja, das schüttelt einem vor allem, wenn das so eine tolle, wunderbare Frau war, weil ich nie krank war. So eine Bauerntochter, die immer im Leben gestanden ist und immer für uns da war, immer fröhlich, immer so mit einer Präsenz. Das ist, tut eine wahnsinnige Lücke natürlich in eine Familie rissen.
Aber kommt der Moment, da ist jetzt der Tod von der eigenen Mutter und dann geht es ja darum, da auch zu können zu trauern. Wie seid ihr das angegangen?
Ich bin dann zu einer netten Dame. Ich musste das müssen auch körperlich verschaffen. Ins Shiatsu gegangen. Das war ein Weg, wo mir einfach so, den Berg von Tränen, den ich immer hatte, gelöst habe. Dort konnte ich wirklich die Schleusen aufmachen, heulen und ganz bewusst die Trauer aus mir rauslassen. Das war ein wichtiger Prozess gewesen. Und ich weiss noch, ich bin dann alles raus aus diesen Sitzungen gekommen und habe mich gefühlt, wie wenn ich so in einer Wattenwolke eingebunden wäre. Es hat mich so viel leichter gemacht. Es hat mich einfach leichter gemacht.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, habt ihr die Trauer sehr auch körperlich empfunden?
Ja. Oder? Ja. Auch der Moment, wo wir gehört haben, dass das Mami wird sterben, bin ich am nächsten Tag. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen gespässig, wenn ich das sage, aber ich habe mich im Badezimmer wirklich am Boden gelegt, zusammengerollt, ein bisschen wie eine Katze oder wie ein Hund. Weil ich habe das so in mir gespürt, körperlich. Ich habe das vorher gar nicht gewusst, dass man Trauer und Verlust auch so körperlich spüren als Schmerz.
Ja? Ist das jetzt ausschließlich bei eurer Mutter so gewesen oder auch bei anderen Menschen, die im Laufe des Lebens von uns gegangen sind? Oder ist das jetzt explizit einfach die Mutter?
Das war bei ihr so ganz stark. Natürlich der Papi, der dann überraschend 3 Jahre später gestorben ist, dort auch. Dort war es ein Schock. Das war ein ganz anderer Abschied. Bei älteren Leuten, und zum Glück hatte ich sonst keinen grossen Verlust gehabt bis jetzt, ältere Leute in der Familie, wo das einfach ein natürlicher Prozess ist, dass die gehen, wenn sie über 80 sind. Dort macht es vielleicht nicht so weh. Ja.
Min und ihr selber habt auch eure Mutter begleitet in den Tod. Sie ist eines Tages zusammengebrochen und dann war sie lange Zeit im Koma gewesen, so wenn ich das
mitbekomme. Sie ist mit 58 ist sie einfach an einem Morgen zusammengebrochen und ist dann wieder animiert worden. Und das war ein Fehler, weil sie zu lange tot war oder mit seinen Hirnzellen alles abgestorben. Und sie war eine sehr sportliche Frau. Und dann hat sie halt einfach im Koma gelegen. Und ich muss sagen, ich habe sie nicht begleitet. Ich habe gesagt, ich habe mit meiner Mutter wirklich sehr ein enges Verhältnis gehabt.
Aber die hat sie nicht begleitet. Aber in dem Moment, wo sie zusammengebrochen ist, was ist da passiert mit euch? Was hat das mit euch gemacht?
Da bin ich wie unter Narkose gewesen. Ich hatte dann auch einen Arzt, einen Freund von mir, der mir eine Spritze gegeben hat, weil er gemeint hat, ich würde das nicht prestieren. Und dann nachher hat mein Papa gesagt, ich mache alles. Du musst dich gar nicht kümmern. Ich weiss, du kannst jetzt nicht zu deiner Mama. Ich nehme dir alles ab. Und ich muss sagen, auch mein Freund hat das gemacht. Auch dort, wie das verwöhnte Kind. Und ich bin dann ins Auto und bin nach Stresa. und bin in einem Hotel ins Ile de Borromée und habe mich 5 Tage eingeschlossen, sodass sie also im Hotel nach dem 3. Tag geklopft haben, ob etwas ist. Und ich habe 5 Tage einfach gekühlt. Und nachher dann ist es quasi die erste Trauerphase ist dann weg gewesen. Und nachher konnte ich das Zeugs mehr rational angehen. Und ich habe es einfach grauenvoll gefunden, dass meine Mama muss jetzt hier liegen muss und einfach nicht mehr auf dieser Welt ist und doch noch auf dieser Welt ist. Und dann ist der Tod etwas Schönes geworden. Als ich dann Nachrichten bin ich in Rom, wo der Papa angerufen hat und gesagt hat, jetzt hätte sie können sterben. Das war für mich eine wahnsinnig freudige Nachricht. Mhm. Und ich habe wirklich, ich weiss noch, ja, meine Freundin Katrin war dabei, da sind wir das Nachtessen und sie hat gesagt, du siehst jetzt das erste Mal glücklich aus. Und ich war so froh, dass sie gehen konnte.
Es war in dem Sinne eben gleich auch eine Begleitung.
Ja, es ist schon in dem Sinne schon. Und ich habe es auch nie bereut, obwohl alle Ärzte und Professoren zu mir gesagt haben, gehen Sie sie anschauen. Wenn sie mit ihr reden, sie hört alles und so. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe mit meiner Mama, das war eben das Verrückte, dass ich der Tag, bevor sie ins Koma gefallen ist, bin ich mit ihr zu Nacht essen, weil wir sehr eng waren. Wir sind auch einmal pro Jahr miteinander, immer einen Monat, auf einer Reise irgendwo hier in der Welt. Und dann habe ich dort von ihr einen Abschied genommen, wenn ich nach Rom musste. Und dann ist das passiert. Und für mich war das der Abschied. Mhm. Und das wollte ich mir nicht nehmen, indem ich sie jetzt hier sehe mit Schläuchen und allem.
Seid ihr gläubig?
Ich bin sehr gläubig, ja. Ich glaube nicht an Kirchen unbedingt, obwohl ich finde, die Kirche macht sehr viel Gutes. Aber ich glaube an irgendetwas Überirdisches, etwas, das in all dem Nirvana um ist und uns viert. Und zu dem bete ich auch.
Betet ihr auch?
Ja, ich bete auch. Ich bete nicht ganz regelmäßig, aber sehr viel. Und ich bete nicht nur dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich Hilfe, sondern ich bete oft einfach zum Dankeschön sagen.
Das ist auch wichtig. Mhm. Und wo du die Gläser gehabt hast, hast du dann hoffentlich
Ja, manchmal kommt ja einfach auch alles oben runter. Die waren mal in der Ferien, haben so ein Feinkostlädchen entdeckt und haben nachher Christine Albrecht gedacht, das will ich auch machen. Die haben das tatsächlich nachher realisiert, in verschiedenen Schritten natürlich. Nehmen an, da habt ihr auch einen Lehrplatz durchgestanden, oder?
Dort habe ich absolut einen Lehrplatz durchgestanden, weil ich bin, einen tollen Businessplan hatte, aber ich habe gar keine Ahnung hatte, natürlich, wie das läuft, wenn man Lebensmittel verkauft. Frische Krevetten, die dann oben von Schaumen haben, dass man sie fortschmeissen muss. Und das ist ganz, ganz wahnsinnig schwierig, dass man mit einem so einem kleinen Delikatessenladen, vor allem in einer kleinen Stadt, wo nicht wahnsinnig viel Publikumsverkehr hat, kann überleben. Und das ist dann so einigermaßen gegangen, immer solange ich selber im Laden gestanden bin. Und sobald ich dann jemanden haben müssen, noch haben, zusätzlich, wenn ich weg war, weil nach den ersten 3 Monaten bin ich bereits angefragt worden, ob ich eine Lieferung machen könnte, ein Nachtessen-Buffet.
Hat es dort angefangen mit Catering?
Dort hat es angefangen.
Dort ist also quasi eine neue Tür aufgegangen.
Genau,
oder?
Ja.
Und das ist gewachsen und gewachsen. Und heute habt ihr 18 festangestellte Leute, oder?
Ja, das sind die Festangestellten. Und wir können natürlich Gott sei Dank auf einen ganz grossen Pool zurückgreifen von Leuten, weil wie gestern, da sind wir 45 Leute im Einsatz gewesen. Es gibt Anlässe, da sind wir 40 oder 50 Köche und vielleicht über 100 Service-Mitarbeiter. Das sind meistens junge Studenten, die...
Sie sucht Service sehr nach Schönheit aus. Du hast immer die heißesten Geien und die schönsten
Geien. Er würde sicher noch bei der Auswahl helfen. Aber wenn du das jetzt vergleichst mit den ersten Gehversuchen, die du dann gemacht hast in diesem Business, das sind natürlich Welten. Was sind die ersten? Was ist die erste Geschichte, die ihr noch in Erinnerung habt?
das allererste Mal zum Beispiel, eben, das war, wo das Weihnachtsbuffet bestellt worden ist. Das war kein Problem, schöne Antipasti-Platten zu machen, etc. Jetzt hat aber der Kunde gesagt, dann hätte ich noch gerne 20 Lachsforellen, sind es, glaube ich, die er dann wird selber auf dem Grill bröteln. Ich habe das Telefon am besten Fischanbieter angerufen, der hat mir die Lachsforellen geschickt, aber ich als Greenhorn dort habe nicht gewusst, dass man die geschubbt und ausgenommen bestellen. Ja. Dann sind die ganzen Viecher gekommen und ich habe bis zur Nacht um 11:30 in dem winzigen Teekuchen, wo wir dort hatten, Fisch geschubbt. Gott sei Dank konnte ich das können, weil wir als kleine Kinder mit dem Papi mitgenommen worden sind zum Fischen und dann habe ich gewusst, wie das funktioniert, aber ich habe es schon mit dem nötigen Respekt gemacht. 20 so Fisch dann ausgenommen und geschubbt. Ja.
Die ersten Gehversuche von der Christine Albrecht als Catering-Unternehmerin, die sie heute ist. Und das sende ich persönlich auf SRF 1 zusammen mit dem Minu, stadtbekannt Journalist, Autor. Habe ich gut gemacht, gell?
Sehr
ja, gut. Und seit bald 50 Jahren zusammen mit dem Partner, mit seinem Lebenspartner, einem ehemaligen Basler Anwalt aus dem sogenannten Teig. Seit 11 Jahren seid ihr auch in einer registrierten Partnerschaft. Wie habt ihr einander kennengelernt?
Ja, das war einmal an einer Mustermesse. Das heisst, ich habe ihn schon vorher kennt. Ich habe ihn einmal in der Kunsthallenbach gesehen. Dann habe ich gewusst, der will ich mal. Er ist seriös, er ist nicht besonders schön, der geht nicht gerade ab. Das war sehr wichtig. Und er hat einfach einen guten Eindruck gemacht. Und dann haben wir uns an einer Mustermesse kennengelernt. Er hat gesagt, da kann man ja nicht essen. Es hat zu viele Leute, wir könnten zu mir heimgehen. Und dann sind wir halt zu ihm heim, dann hat er dort eine Amelette gemacht. Eine Amelette ist ein Pfannkuchen, gell? Und dann hat er, wunderbar, also wirklich. Und dann mit dem Essen, du siehst.
Also das hat durch den Ärmel reingezogen, oder was?
Das die Amelette? Das hat durch den Ärmel reingezogen. Und dann habe ich gefunden, merci, der ist nicht nur gescheit, der kann noch kochen, das kann ich ja. Also das darf ich mir nicht entgehen. Und so ist halt, das war vor 49 Jahren. Und jetzt ist es halt immer noch eine Amelette.
Und das geht immer harmonisch oder fliegen da auch die Fetzen?
Natürlich fliegen die Fetzen. Das ist normal in einer Beziehung. Fliegen die Fetzen immer. Aber es ist etwas ganz Tolles. Also am Anfang ist ja alles eine heisse Feuersache, feurige Vulkansache, Sex und alles. Und dann plötzlich nimmt das ja ab und dann kommt etwas ganz Tolles. Das ist die sogenannte Gewohnheit oder auch die wirkliche Liebe. Du merkst plötzlich, wenn er nicht da ist, da fehlt etwas. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Moment, wenn du spürst, ich habe den Menschen so gerne, ich kann gar nicht sein ohne. Und dann kannst du auch zusammen in der Stube hocken und musst nichts sagen. Es ist alles gesagt, aber es ist alles klar. Man ist füreinander da.
Und ihr habt mir gesagt, dass mit den Jahren dir festgestellt habt, dass dir ein anderer Gang wie mehr gleichen, das also rein äußerlich.
Ja, das ist erstaunlich. Es ist so, dass sehr viele Leute meine Freunde ansprechen und sagen, ja, Herr Minu, dann sagt er, ich bin es nicht. Und dass, wenn wir zusammen im Ausland sind oder so, dann fragen sie immer, vor allem die Italiener, wo ist ihr die Fratelli? Dann sage ich, ja, ich bin der Ältere, ich bin jetzt 83. Und es ist so, dass man sich angleicht. Ich habe leider nicht seine schönen Haare, aber sonst, er ist breiter geworden, hat sich also hier auch angleichen, der Schnauze und so. Man ist sehr ähnlich geworden. Ich weiss nicht, ob die Mann sich dir angleicht.
Super, wo ich diese Frage habe ich jetzt auch gerade stellen. Christine Albrecht, ihr seid 16 Jahre zusammen mit eurem zweiten Ehemann. Ja. Muss man sagen, jetzt müssten wir gleich auch noch schnell erzählen. Der Minu hat erzählt, er hat seinen Partner an der Mustermesse lehren können. Dir?
Ich habe meinen Mann an einem Anlass kennengelernt.
Ja.
Ah. Ja, der hat seinen runden Geburtstag bei uns gefeiert. Und lustigerweise hat er dann zwei Wochen später angerufen und hat gesagt, jo, ich habe ja gar kein Trinkgeld ihren Mitarbeitern gegeben. Ich wollte fragen, kann ich irgendetwas für sie machen? Kann ich zum Beispiel einen Champagner zum Morgen machen, wo ich bediene, ihre Mitarbeiter? Aber denken Sie daran, ich bin ein Gentleman. Nicht, dass wir da etwas Falsches glauben. Und dann, oder ob Sie gerne ein Gouverne hätten. Mit einem Batzen drin. Ich habe ja eigentlich schon gewusst, was denn die Mitarbeiter würden sagen. Aber habe höflicherweise gleich gesagt, ich würde gerne fragen. Ich habe dann das gemacht und habe ihm angerufen und gesagt, ja, Sie fänden es ganz, ganz toll, wenn Sie würden einen Batzen bekommen. Gesagt, getan. Und dann sagt er, ja, und jetzt kommen wir noch zur Chefin. Dürfte ich sie denn vielleicht ins Stucki einladen? Und das hat dann, habe ich gedacht, wow, ja, ins Stucki, das ist toll, ja. Und das ist ein älterer Herr von mir dort gewesen. Der will sicher nichts von mir, ja.
Aber ist wahrscheinlich von Anfang an ein bisschen sein Plan gewesen?
Ich bin nicht ganz sicher. Er ist wahnsinnig höflich. Und dann bin ich lustigerweise auch, was du mir noch erzählst, nach dem Nachtessen noch ins Desa. Und er hat so wahnsinnig toll über die Frauen geredet. So ein gutes Frauenbild gehabt. Er war in erster Ehe 30 Jahre geheiratet und seine Frau ist an Krebs gestorben. Und er hat so toll über seine verstorbene Frau geschwätzt, dass ich dachte, wow, ist das ein toller Mann. Ja.
Darf ich gleich noch schnell fragen, wo ihr dann zusammengekommen seid, Christine und Albrecht? Ja. Ich meine, ihr habt eben zwei Kinder. Ja. Er hat meines Wissens auch schon
drei Kinder, natürlich. Erwachsene. Ja, voilà. Ja.
Wie habt ihr reagiert?
Das ist also bei uns die Weibli. Haben ein bisschen. Meine Tochter und seine Tochter haben es schwer gehabt. Die Jungs, die sind ein bisschen pragmatischer mit dem Thema umgegangen. Aber ich glaube, es ist für Kinder immer schwierig, wenn plötzlich ein neuer Partner an der Seite der Eltern ist. Das ist nie einfach. Und mit der Zeit aber haben sie gemerkt, doch, ja, das funktioniert. Und, ja, und heute sind wir eine grosse Patchwork-Family, wo, ja, mit ganz vielen Grosskindern und ja, wo funktioniert.
Kochst du denn für die da?
Für die koche ich mit Freude, ja.
Familiengeschichten und Liebesgeschichten gehören ja auch dazu in der Sendung «Persönlich» hier auf SRF 1. Minu, jetzt steht ja schon gleich eine wichtige Zeit an. Ziemlich genau in einem Monat, meines Wissens, oder nicht? Oh, in einem Monat ist fast, ihr wisst, was ich meine. Oder Fasnacht, und dort zieht der Minu für die Tage, für die schönsten Tage, wenn man dort zu Basel sagt, die drei schönsten Tage, oder? Zieht er ins Hotel, ins Trois Rois. Warum das? Also das ist, ja.
Das hat eigentlich ganz einen lapidaren Grund. Ich hatte eine Haushälterin, das war eine Schwarze. Also mein grösster Schatz, den ich im Leben je hatte, ausser dem Herino Cent, also ausser meinem Lebenspartner, die ist gekommen, als ich 23 war, das war Linda. Und dann hat sie zu mir gesagt, wenn ich einmal von der Fasnacht heimgekommen bin, und eben sogenannten Original hat man natürlich gestopft mit Räppli und so. Und
Räppli dann ist sind Konfetti?
Konfetti. Dann ist einfach die ganze Wohnung ist ein Berg gewesen. Dann hat sie gesagt, du kannst machen, was du willst. Ich gehe weg, wenn du nächstes Jahr wiederbringst dieses Konfetti-Mist nach Hause. Und dann habe ich gesagt, ja, also dann gehe ich ins Hotel. Und dann... Dort war das Trois Rois noch nicht so ein Wahnsinnskasten wie heute. Dort war es ja noch das alte Dreikönig. Und dann habe ich gefragt, ob sie mir dort ein gutes Zimmer haben, wo ich ja arbeiten kann. Ich muss ja arbeiten an der Fasnacht.
Also arbeiten, schreiben?
Schreiben. Und das haben sie mir dann gegeben. Sie haben mir eine Stube zum Schreiben und eine Stube zum Schlafen. Und so ist es halt geblieben bis heute. Und darum bin ich sehr gern.
Und ihr seid grundsätzlich jemand, der gerne Traditionen pflegt?
Ich würde sagen, ich bin einfach sehr treu. Ich habe gerne Sachen, die ich darauf zählen kann und mache dann auch viel für das.
Faszination Fasnacht für euch? Christine Albrecht?
Ich glaube, wenn man hier in der Region ist, dann muss man irgendwie eine Faszination haben.
Gut, wir können flüchten.
Ja, das ab. Wir flüchten nicht von der Fasnacht, aber ab und zu habe ich schon die Woche, die freie Woche genutzt, um zum Beispiel Skifahren oder sonst in Ferien. Aber eigentlich, wenn wir hier sind, gehen wir ganz sicher immer am Morgenstreich, auch wenn es hudelt oder macht. Und wir gehen an den Cortège, Das ist der Umzug. Und sind einfach als nicht aktive Fasnächtler sind wir an der Seite und schauen den prächtigen Cortège an.
Und das ist etwas, was euch auch erfüllt, was euch fast zu Tränen rührt oder so? Das schon nicht.
Zu Tränen rührt nicht gerade, aber ich liebe auch Traditionen. Es ist etwas, was sehr nachgeht. Vor allem der Moment am Morgenstreich, wenn einfach das ganze Licht abgeht in der Stadt. Das ist so, das spürt man, das ist so etwas Einmaliges. Und dann heisst Morgenstreich, vorwärts, Marsch und Rennenpläne. Oh, das ist fantastisch.
Der Mino bekommt gerade glänzige Augen.
Das ist genau so, aber man darf einfach nicht vergessen, dass die Fasnacht nicht einfach nur Jubel-Trubel-Momente hat in Basel, sondern sie hat eben sehr besinnliche Momente. Sie hat auch den Totentanz. Also die Instrumente von Trommeln bedeutet sehr oft in den Krieg ziehen, hat es bedeutet mit den alten Schweizern. Da sind sie unter diesen Märsch, die wir heute noch spielen, sind sie in den Krieg gezogen. Und das spürt man irgendwie. Man spürt in der Freude eben auch den Tod. Und das macht die Fasnacht so speziell. Und darum kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Es ist der Morgenstreich, wo dann das Licht abgeht und wo alle miteinander, das ist das einzige Mal, wo alle miteinander losbrätschen. Das vibriert. Und das ist etwas ganz Tolles.
Wie das Leben. Ein bisschen weit, oder? Es ist ja so ein Abbild vom Leben. Was du jetzt...
ja, also, du wirst geboren am 4 Uhr morgens und dann hast du 72 Stunden. Und am 4 Uhr bist du noch toll, voll drauf und freust dich zum Gehen. Und dann geht es abwärts, abwärts, abwärts. Und schon am Dienstag zu Abend denkst du, oh Gott, jetzt ist dann schon fertig. Und so ist es im Leben auch. Das ist einfach das Ende. Und das macht die Fasnacht speziell, weil am Mittwoch, wir müssen mal achten, die in Basel sind, ist nicht mehr der Jubeltrubel. Da spürt man eben schon den Tod.
Ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Mino, Christine Albrecht, okay, für dass ihr die Offenheit gehabt habt, hier in dieser Sendung aus eurem Leben zu erzählen, aus dem Vibrierenden, ja, was ihr alles erlebt habt. Vielen Dank.
Merci
und ganz eine gute Zeit, eine schöne Fasnacht. Gell? Und euch merci vielmals fürs dabei sein, meine Damen und Herren. Heute einen ganz schönen Sonntag. Alle miteinander.
Persönlich war das mit Dani Forler hier auf SRF 1 aus dem Teufelhof zu Basel. Die Christine Albrecht war Gast, Unternehmerin, und der Minu, aus Basel stadtbekannter Journalist und Autor. Technik, der Roland Fatzer und der Roger Berglas. Die Wiederholung gibt es heute Nacht ab der 10 und ein neues persönlich nächsten Sonntag wieder am 10 am Vormittag mit der Daniela Lager. Möchte mich schon ein bisschen lustig machen auf ihre Gäste, Brigitte Lüchinger, Geschäftsleiterin von Lüchinger Metallbau, und der Giorgio Morosi. Er ist Leiter von der HPV-Sonderschule Wiegenhof zu Roschacherberg. Der Radio-Talkshow persönlich also gäng auch übers Internet über srf1.ch. Und jetzt gehen wir in die Westschweiz. Da ist Musik von Carousel.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.